Ja, guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass du da bist. Ich beginne mit Gebet. Jesus, wir sind nicht gekommen, um eine gute Rede zu hören und um eine gute Show zu sehen, sondern Herr, wir sind gekommen, um dein Wort zu hören. Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest für dich, für dein Reden. Ich bitte dich, dass du deine Worte in meinen Mund legst, dass ich das sage und nur das, was du willst. Herr, sprich nur ein Wort, so werden wir heil. Heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Leben. Amen. Ja, heute steht man normalerweise nicht mehr alt und lebenssatt im Bett. Früher sind die Menschen noch mit 90 alt geworden und haben sich dann ins Bett gelegt und sind gestorben. Aber heute verunglückt man. Man bekommt einen Herzinfarkt oder man fällt einem Attentat zum Opfer. Ein Passagierflugzeug wird abgeschossen und 176 Menschen sterben. Ein Terroranschlag in Hanau, 11 Tote. Ein Auto fährt in die Menschenmenge. Tote Menschen sterben bei Bränden, bei Explosionen in Fabriken, zu Hause, Straßenunfälle, Züge, die entgleisen. Alle paar Jahrzehnte kommt ein großer Krieg und er bringt Schrecken und Not über uns und Millionen von Menschen sterben dahin. Und seit Anfang Jahr beklagen wir uns über etwas mehr als 2000 Tote am Coronavirus. Tod und Schrecken geht umher. Zugegeben, ist nichts Neues. Das gab es auch schon früher. Im 2. Jahrhundert sind 10 Millionen Menschen an der Pest gestorben. Damals gab es noch viel weniger Menschen, die sterben konnten. Im 14. Jahrhundert waren es 25 Millionen Menschen, die an der Pest gestorben sind. Und 1918 an der spanischen Grippe sind bis zu 50 Millionen Menschen gestorben. Auch Krieg und Verderben ist nichts Neues, gibt es schon seit Anfang der Zeit, seit Jesus und schon früher. Nichts Neues unter der Sonne. Und auch heute gibt es Menschen, die friedlich einschlafen und sterben. Im Dezember durfte ich eine Frau im Rahmen des Hospizdienstes begleiten und die ist friedlich eingeschlafen und gestorben mit einem Lächeln im Gesicht. Und trotzdem, der Tod und Krieg und Not umgibt uns tagtäglich. Kürzlich habe ich mich mit Dirk verabredet zu einem Gebetsspaziergang. Kurz nachdem wir aus dem Haus sind, da drüben auf der anderen Straßenseite, bricht eine Frau zusammen. Sie erstarrt und schäumt, wahrscheinlich ein epileptischer Anfall. Wir machen das Nötigste, versuchen sie zu stabilisieren, rufen den Krankenwagen. Sie ist nicht ansprechbar. Und ich habe so gedacht, Gott sei Dank ist es nicht auf dem Fahrrad passiert. Oder auf der Autobahn. Was wäre dann passiert mit ihr? Sommer vor einem Jahr, vor eineinhalb Jahren, da hat meine Klasse das Studium abgeschlossen. Ich musste noch ein Jahr anhängen. Aber meine Klasse hat das Studium abgeschlossen. Und ein guter Freund von mir, Pascal, der hat am letzten Studientag, zwar seine letzte mündliche Prüfung bestanden, hat seinen Arbeitsplatz aufgeräumt, kam noch zu mir, hat noch einen Witz gerissen und ging dann am Abend in den Teenkreis, wo er Leiter war. Und ich wusste, wir am nächsten Tag werden wir uns treffen, wir machen noch unseren letzten Klassenausflug, wir gehen nach Frankreich und verbringen einen guten Tag zusammen. Aber so weit kam es nicht. Am Abend um 10 Uhr, ich war am Zähneputzen. Ich wollte schon ins Bett gehen, dann klingelt mein Telefon, ich sehe, meine Schwester ruft an, ich denke so, eigentlich möchte ich jetzt ins Bett gehen, aber ja, wenn sie so spät noch anruft, dann muss was sein. Ruft sie an und sagt, Matthias, Pascal ist tot. Pascal ist tot, ein Mann, der mich 15 Jahre lang begleitet hat, ein guter Freund, wir haben 4 Jahre lang zusammen studiert. Ich habe die letzten 2 Jahre einmal die Woche bei ihm gegessen. Wir haben uns öfters die Woche getroffen zum Gebet. Ein Mann, Vater von 3 Kindern, junger Mann, Theologe, ein Mann, der mit Jesus unterwegs war, die ganze Schweiz war schon gespannt, wo er Prediger wird und er hatte schon seine Stelle und was da Gott wirken wird durch ihn. tot. Auf einmal, was ist passiert? Er hat sich an einem Stück Wurst verschluckt und ist erstickt. Es war unglaublich. Gott hat diesen Mann aus dem Leben gerissen und wir haben gedacht, jetzt beginnt erst sein Leben. Aber nein, es war zu Ende. Wir sind förmlich umgeben von Gefahren. Und ob es uns bewusst ist oder nicht, es tobt ein Krieg um uns. Ein Krieg um Leben und Tod. Ein Krieg nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten. Mächte und Gewalten, die uns das Leben nehmen möchten, die unser Leben ruinieren wollen, die uns mit Krankheit, Depressionen, Ängste, Seelennot, Verzweiflung, Schicksalsschlägen den Boden unseren Füßen wegziehen möchten. Wenn wir stehen wollen, dann brauchen wir ein gutes Fundament, auf dem wir stehen können. Auch der alte Abraham, wir sind gerade so in der Geschichte von Abraham, als der Abraham, er hieß damals noch Abraham, etwas älter als 75 Jahre alt war, wurde er auch in einen Krieg verwickelt. Abraham war eigentlich ein friedlicher Mann. Man liest von keinem Krieg und man liest eigentlich, dass er Streit geschlichtet hat und dass er Frieden gestiftet hat. Und trotzdem gab es da einen Krieg. 9 Könige waren involviert, so ein kleiner regionaler Weltkrieg, kann man fast sagen. 4-5. Und eigentlich konnte sich Abraham aus diesem Krieg raushalten. Es hat nichts mit ihm zu tun. Doch dummerweise lebte sein Neffe Lot in der gottlosen Stadt Sodom. Und Sodom war in diesem Krieg verwickelt. Und Sodom wurde überfallen und Lot wurde entführt. Armer Abraham, jetzt muss er doch eingreifen. Er wird geplagt mit einem Krieg, der eigentlich nichts mit ihm zu tun hatte. Abraham mobilisiert 318 Männer, seine Diener, seine Hirten, seine Verbündeten, kampferprobte Männer. Er schickt sie und diese Männer befreien diesen Lot. Es ist sehr erstaunlich, wie konnte Abraham so schnell solche Männer mobilisieren, eine kleine Privatarmee auf die Beine stellen. Offensichtlich war dieser Abraham sich bewusst, dass er in einer Welt lebt, voller Krieg und Schrecken. Und er hat eine Gemeinschaft um sich von Menschen, die mit ihm auch in den Krieg ziehen würden, die mit ihm Kriege ausfechten würden. Dieser alte Mann musste es nicht alleine tun. Nach dieser Begebenheit, dieses Kriegs, dieser Schlacht, kommt eine wundersame Begegnung. Ein 10. König tritt auf. Ein König, von dem man vorher noch nichts gelesen hat und von dem in der Bibel eigentlich nachher auch nichts Historisches steht. Dieser König, der heißt Melchisedek. Melchisedek war der König von Salem. Und wir lesen seine Geschichte in 1. Mose 14, 17 bis 21. Als Abraham nach seinem Sieg über Kedorlaomer und die anderen Könige zurückkehrte, zog ihm der König von Sodom entgegen ins Schawetal, das heute Königstal heißt. Auch Melchisedek, der König von Salem, kam dorthin und brachte Brot und Wein mit. Er war Priester Gottes des Höchsten und segnete Abraham. Er sagte, gesegnet sei Abraham von Gott dem Höchsten, dem Himmel und Erde gehört. Und gepriesen sei Gott der Höchste, der deine Feinde dir ausgeliefert hat. Abraham gab ihm den 10. Teil von allem. Wer ist dieser Melchisedek? Melech heißt König. Sedek heißt Gerechtigkeit. Melchisedek, das heißt, mein König ist Gerechtigkeit. Mein König ist Gerechtigkeit. Er ist König von Salem. Salam Aleikum. Shalom. Frieden, von Jerusalem, der Stadt des Friedens. Und er war Priester Gottes, des Höchsten. Er gehörte nicht zu Abraham, war nicht verwandt, er war kein Israelit, er war quasi ein Ausländer, aber er gehörte zum Gott des Höchsten. Als König war er Herrscher, er regierte, er war erhaben. Als Priester war er ein Mittler. Was ist ein Priester? Ein Priester vertritt das Volk Gottes vor Gott. Ein Priester geht ins Gebet und opfert und tritt ein und geht vor Gott und sagt, du siehst doch mein Volk, ich stehe im Namen meines Volkes, hör doch. Im Gegensatz zu einem Propheten, ein Prophet zum Beispiel, der vertritt Gott vor dem Volk und spricht Gottes Wort dem Volk zu. Ein Priester geht zu Gott. Die Anbetungsleiter sind Priester, weil sie uns vor Gottes Thron bringen. Ein Seelsorger ist ein Priester, weil er den Ratsuchenden vor Gottes Thron bringt. Dieser Melchisedek war König der Gerechtigkeit, König des Friedens und er war Priester, ein Mittler. Wir wissen nicht ganz genau, wer dieser Melchisedek war. Es wird nicht viel gesagt. Das ist eigentlich die einzige geschichtliche Stelle von diesem König. Aber den Christen und auch den Autoren der Bibel war es schon früh klar, dieser Melchisedek, der ist ein Symbolbild für einen wahren König der Gerechtigkeit, für den wahren König des Friedens, für den wahren Priester, der uns vertritt. In den Psalmen wird dieser Melchisedek als Messias verheißen und der Hebräerbrief sagt, dieser Melchisedek, er ist der wahre Mittler, nämlich Jesus Christus, unser Herr und Erlöser. Und der Hebräerbrief drückt es dann so aus, Hebräer 4, 14 bis 16. Weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Ja, dieser Hohepriester, dieser wahre Melchisedek, König der Gerechtigkeit, dieser König vom Frieden, von Jerusalem, dieser wahre König, das ist Jesus Christus. Jesus Christus. Genauso wie Melchisedek Jerusalem verlassen hat, seine Stadt Salem verlassen hat und dem Abraham begegnet ist, so ist Jesus vom himmlischen Jerusalem gekommen, um uns zu begegnen. Er kennt unsere existenzielle Not. Er kennt unsere Kämpfe, die wir kämpfen, unsere Schlachten, die wir haben. Seien sie die äußerlichen Schlachten, seien sie die äußerlichen Sorgen, die wir haben, die uns plagen, die in den Medien täglich auf uns prasseln, oder die inneren Kämpfe, die Sünden, die Sorgen und die Süchte, die uns ständig umstricken. Er kennt es und er will mit uns kämpfen. Er weiß um den Widersacher, der uns lähmen möchte, um den Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe, der uns mit Krankheit, mit Tod und Krisen erschüttern will. Ja, er selber hat das durchlebt. Er wurde Mensch und hat das durchlebt. Doch er möchte unser König der Gerechtigkeit werden, unser König des Friedens. Er möchte uns nicht irgendeine Gerechtigkeit schenken, eine Gerechtigkeit dieser Welt, dass wir der Gerechtigkeit folgen. Nein, er selber möchte die Gerechtigkeit sein. Deine Gerechtigkeit. Und er möchte uns nicht irgendeinen Frieden schenken. Einen Frieden, den wir uns anstreben in dieser Welt. Nein, er selber möchte dein Friede sein. Er möchte dein Friede sein, der höher ist als jede Vernunft. Als das, was man sich denken kann. Und er verlässt diese Stadt, dieses himmlische Salem, Jerusalem, diese Stadt des Friedens, um uns zu begegnen, um uns zu stärken mit Brot und Wein und um uns zu segnen. Es heißt hier, der König von Salem segnet Abraham. Gesegnet sei Abraham von Gott, den Höchsten, und gepriesen sei Gott. Ich habe die beiden Stellen markiert. Gesegnet sei Abraham und gepriesen sei Gott. Auf Hebräisch, Baruch Abraham, U für und, Baruch El Elyon, Gott des Höchsten. Baruch Abraham und Baruch El Elyon. Ihr merkt, zweimal dasselbe Wort. Das Englische ist ein bisschen näher als dem Hebräischen als das Deutsche. Im Englischen heißt es Blessed Abraham and Blessed be the Lord, be God Almighty. Dasselbe Wort, Blessed. Was steckt dahinter? Dahinter steckt ein Geheimnis. Und zwar, wenn Gott uns segnet, dann ehrt das Gott. Dann verehrt das Gott. Das, was uns wahrhaft gut tut, das ehrt Gott. Gott will, dass es uns gut geht. Und deswegen ehrt ihn das, was uns wahrhaftig gut tut. Und das, was Gott wahrhaftig ehrt, das tut uns auch gut. Das sind zwei Dinge, die gehören zusammen. Was uns gut tut, das ehrt Gott. Und was Gott ehrt, das tut uns gut. Jetzt bitte ich euch, dass ihr meine Worte nicht verdreht und sagt, aha, Matthias hat gesagt, alles, was mir gut tut, das ehrt Gott. Nein, nicht das, was wir denken, was uns gut tut, ehrt Gott, sondern das, was uns wahrhaftig gut tut, ehrt Gott, nämlich sein Wort, seine heilsamen Ordnungen. Die tun uns gut und sie ehren Gott. Und deswegen können wir diesem Gott auch vertrauen, weil er es gut mit uns meint und weil seine Ordnungen nicht nur ihn ehren, sondern weil sie uns gut tun. Das Problem ist bei uns Menschen, wir wollen, dass es uns gut tut und wir suchen das nicht bei Gott, sondern bei uns selber. Ich habe vorhin gesagt, nicht irgendeine Gerechtigkeit und nicht irgendeinen Frieden. Wir wollen alle Gerechtigkeit und wir wollen alle Frieden. Das Problem ist, wir suchen unsere Selbstgerechtigkeit. Wir wollen uns selbst Gerechtigkeit schaffen. Und wenn wir Frieden suchen, dann ist es sehr oft Selbstbefriedigung und nicht den Frieden Gottes. Dieser Priester, der Hohepriester, er möchte uns das schenken, was uns wahrhaft gut tut. Stellt euch vor, ich habe einen Goldfisch, ein Aquarium mit einem Goldfisch und ich liebe diesen Goldfisch. Und ich denke mir so, hey, dieser Goldfisch, der lebt Tag und Nacht unter Wasser. Ach, das ist doch kein Leben. Ich nehme den raus und ich trockne den ab. Ich setze ihn auf mein bequemstes Sofa und denke, hey Goldfisch, ich gebe dir das Beste zu essen. So ein 300 Gramm schweres Filetsteak. Ich lege es ihm auf den Tisch und sage, hey, einen guten Appetit, genieß es, ne? Genieß dein Leben. Ein paar Stunden später ist er tot. Dummheit. Dummheit. Ein Goldfisch wurde gemacht fürs Wasser. Das Wasser ist sein Element. Und es ist dumm, einen Goldfisch aus dem Wasser zu nehmen, nur weil wir denken, ich weiß besser, was schön ist, was schönes Leben ist. Aber leider sind wir genauso dumm, wenn es um uns selber geht. Wir sind geschaffen für die Gemeinschaft mit Gott. Wir sind geschaffen für unseren Segen und zu seiner Ehre. Wir sind geschaffen, dass wir eine tiefe, intime Beziehung mit Gott haben. Und wir setzen uns raus aus dieser Beziehung in einen goldenen Käfig und machen unser Leben schön und denken, es macht uns glücklich. Und fragen uns dann, wieso haben wir Sorgen und Nöte und wieso geht es uns so schlecht? Ja, wenn wir das Element verlassen, für das wir geschaffen sind, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir vertrocknen und verdursten. Gott kennt unsere Situation. Wir sitzen hier auf dem Sofa, haben ein Rumpsteak vor den Füßen und Gott möchte uns in unser Element zurückbringen. Dieser Priester verlässt das Jerusalem und begegnet uns. Dieser Priester ist nicht irgendein Priester, sondern er ist der Priester von Gott, dem Höchsten. Wer ist Gott, der Höchste? Ich habe schon gesagt, El Elyon. Momentan geht der Coronavirus rum und unseren Christen geht ein spannender Psalm rum, Psalm 91. Und im Psalm 91, da wird zufälligerweise dieser El Elyon erwähnt. Da heißt es, wer unter dem Schutz des El Elyon wohnt und unter dem Schatten des El Shaddai bleibt, des Gottes Höchsten, des Allmächtigen, der sagt zu Jahwe, seinem Gott, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Er bewahrt dich vor den Fallen, die man dir stellt, vor der verderblichen Pest, vor den Seuchen, die umhergehen, ja, von den Krankheiten, von Nöten, von den Gefahren, von den Kriegen. Dieser El Elyon bewahrt uns und er gibt unsere Feinde in unsere Hand. Er liefert unsere Feinde uns aus. Wie muss man das verstehen? Dieser El Elyon, dieser Gott des Höchsten, er schützt uns mit seiner Treue. Das heißt aber nicht, dass wir in dieser Welt nicht krank werden, dass Christen nie mit dem Flugzeug abstürzen, Christen nie gefoltert werden, Christen nicht der Pest erliegen. Nein, wir lesen es in der Geschichte, das gab es tatsächlich auch. Aber der Hebräerbrief erklärt das so, er sagt, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige, die suchen wir. Dieser El Elyon, dieser Melchisedek, sein Reich ist nicht von dieser Welt, sondern sein Reich ist von einer anderen Welt. Und wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, wenn wir ihm vertrauen und sagen, du sollst mein König sein, du sollst mein Priester sein, dann passiert Kolosser 1, 13 und 14. Da heißt es, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wenn dieser El Elyon unser König ist, dann ist unser Sein, unser Wesen nicht mehr verankert in dieser Welt voller Krieg und Tod und Not und Sorgen, sondern wir sind im himmlischen Jerusalem eingepropft. Das Leiden dieser Welt, es hat keine Bedeutung im Gegensatz zur Ewigkeit, die uns erwartet. Die Christen aller Zeiten, die wussten das. Und deswegen waren sie bereit, für diesen Jesus Christus in den Tod zu gehen. Sie waren bereit, ihre kranken Geschwister bei der Pest zu pflegen und sind selbst an dieser Pest dann gestorben. Weil sie wussten, es hat keine Bedeutung. Ich kann meine Brüder und Geschwister lieben und das Sterben ist mein Gewinn. Und wir hören diese Geschichten auch noch heute. Vor einem Jahr wurden 11 Kopten umgebracht und da waren 2 Männer darunter, die waren schwarz, keine Ägypter. Und die IS wollte sie freilassen und sagt, hey, wir wollen nur die Kopten umbringen, das sind Christen. Und die haben gesagt, hey, wir sind auch Christen. Die haben sich zu denen gestellt und wurden umgebracht. Weil sie wussten, meine Stadt ist nicht hier. Ich wohne nicht in Hannover. Ich wohne wahrhaftig bei diesem El Elyon. Das ist mein König. Und deswegen haben die Sorgen und Nöte und Schmerzen, ja, sie plagen mich, aber sie haben nicht diese Bedeutung. Der Teufel geht umher und er will uns Schmerzen zufügen und er will uns ablenken von unserer wahren Heimat. Er will uns einschüchtern. Er will uns unsere wahre Heimat madig machen. Und deswegen kommt dieser Melchisedek und will uns begegnen. Und er will uns mit Gaben beschenken. Seine Gaben sind Brot und Wein. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Wer von diesem Brot isst, der wird nie mehr hungern und nie mehr dürsten. Nie mehr. Und Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock. Wer in mir bleibt, der wird viel Frucht bringen. Jesus Christus kommt uns entgegen und sein Brot und sein Wein sind ein Symbol für sein Leben. Er hat sein Leben gegeben für dich, um dich freizukaufen. Wisst ihr, weil wir nicht nach der Macht, weil wir nicht uns der Macht des Elion, sondern unserem eigenen Machthunger unterwerfen und weil wir nicht seine Gerechtigkeit, sondern unsere eigene Selbstgerechtigkeit suchen, sind wir unter der Herrschaft der Finsternis. Wir haben uns freiwillig andere Könige unterworfen. Des Königs der Selbstsucht. Aber Jesus will uns freikaufen. Freikaufen aus der Sklaverei, aus dem goldenen Käfig, in dem wir uns selbst hineinbegeben haben. Er ist gekommen, um zu suchen, was verloren ist. Und Jesus Christus stirbt den Verbrechertod. Er lässt sein Blut vergießen. Bis auf den letzten Tropfen. Um dich freizukaufen. Damit nicht mehr du diesen Tod sterben musst, den du dir selber eingebrockt hast. Sondern damit du zurückkommen kannst. Dort, wo du hingehörst, in das Element, für das Gott dich geschaffen hat. Zu diesem El Elyon. Zurück zu der Stadt des Friedens. Jesus bietet dir hier und heute an, das Zepter in deinem Leben wieder zu übernehmen. Aber wenn du ihm das Zepter übergeben willst, dann musst du deine alten Könige vom Thron werfen. Abraham war ein reicher Mann. Er hatte viele Diener und er hatte viele Tiere. Aber er begegnet diesem Melchisedek und er gibt ihm das Zehnte, sein Zehntes von allem. Warum? In seinem Reichtum war es naheliegend, dass er sein Herz hängt an Geld. Wisst ihr, wir Christen, und ich erfahre das immer wieder so, wenn ich im Gespräch bin mit Christen, wir wollen rausgehen und wir wollen Gottes Reich repräsentieren. Und wir wollen, so wie Petrus, zu den Gelebten gehen und sagen, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesus Christus, steh auf und geh. Wir wollen, dass Gottes Reich sichtbar wird und Gottes Wunder geschehen. Und wir wollen, dass die Menschen geheilt werden. Das Problem bei uns ist, wir können diesen Satz gar nicht sagen. Silber und Gold habe ich nicht, denn wir haben Silber und Gold und sind nicht bereit, dieses Silber und Gold zu geben. Ich habe hart dafür gearbeitet und es ist doch mein gutes Recht, dass ich mit dem Geld mache, was ich will. Es ist mein König. Ich weiß nicht, wie oft Petrus nach Spanien oder Italien oder in die Karibik geflogen ist. Wahrscheinlich weniger als ich. Sind wir bereit, alles zu geben? Sind wir bereit, diese Könige von unserem Thron zu werfen? Es ist nicht nur der König des Geldes. Silber und Gold kann auch unsere Zeit sein. Wem gehört denn unsere Zeit? Silber und Gold kann auch unsere Familie sein, unsere Freundschaften. Wem gehört denn das? Wer ist der König über unsere Familie und über unsere Freundschaft? Silber und Gold ist unser Leben. Wem gehört unser Leben? Sind wir bereit, die alten Könige vom Thron zu werfen und zu sagen, nein, nur noch Melchisedek? Mein König ist der König der Gerechtigkeit. Mein König ist der König des Friedens. Er ist mein Priester, der für mich eintritt. Priester des Höchsten, des El Elyon. Wer ist König unserer Karriere, unserer Freundschaft? Ich lade dich heute Morgen ein, nochmal klar Schiff zu machen. Klar Schiff zu machen mit diesem König. Wir feiern heute das Abendmahl. Als Gedenken, was Jesus Christus für uns gemacht hat. Und wenn du Jesus Christus als dein Herr und Erlöser angenommen hast, dann lade ich dich ein, daran teilzunehmen und nochmal zu sagen, Herr meines Lebens, werd du neu Herr meines Lebens. Jesus Christus will dich beschenken mit seinen Gaben. Er will dich stärken. Er will dir klar machen, um was es wirklich geht am Leben. Er will dein Friede sein. Er will deine Gerechtigkeit sein. Und heute Morgen darfst du neu diese Gnade empfangen. Ich bete. Himmlischer Vater, du bist der Vater aller Völker. Und du bist auch der Vater von uns, Herr. Und du hast uns geschaffen für dich. Wir wollen zurück in das Element, zu der himmlischen Stadt, Salem, der Stadt des Friedens. Herr, in uns und um uns herum tobt es. Seuchenkrieg und auch die Sünde, die umstrickt uns ständig. Und wir wollen Platz machen für dich. Wir wollen hier und jetzt sagen Nein zu diesen falschen Königen, die nur Krieg treiben. Wir wollen sie ausräumen und dich einziehen lassen, Herr. Danke, Herr, dass du alles gegeben hast für uns. Du hast dich entäußert bis zum letzten, Herr. Du hast alles gegeben, damit wir frei sein können. Und wir wollen das hier und jetzt in Anspruch nehmen. Herr unseres Lebens, wird du Herr unseres Lebens. Amen.